Radio Oldtimer Specials.
Berardino, ein Junge und sein Autotraum. Diese Serie erzählt die Geschichte eines Traumes, der vor 54 Jahren begann. Im Jahr 1961 träumte ein 17-Jähriger, wie viele Jungs, von einem eigenen Supersportwagen, einem Ferrari 275 GTB oder einem Ford GT40. 5 Jahre später begann er mit dem Studium der Kfz-Technik. Parallel dazu machte er sich an die Realisierung seines Traumes. Johannes P. Paulussen aus Neuss, Konstrukteur und Autor, schildert auf spannende Weise, wie sein Traum Realität wurde. Sie hören heute die 5. Folge unter dem Titel »Über die verwendete Technik entscheiden auch andere«.
Es ist eigentlich der Normalfall, dass die am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge von großen Firmen gebaut werden. Firmen, die entsprechende Konstrukteure und Ingenieure in ihren Reihen haben, sodass man im Allgemeinen davon ausgehen kann, dass deren Produkte vernünftig konstruiert sind und den erlassenen Bestimmungen der Behörden entsprechen. Bei jemandem, der es sich zutraut, ein Fahrzeug für öffentliche Straßen selbst zu bauen, ist sicherlich ein großes Selbstbewusstsein vorhanden. Und wenn er sich dann auch wirklich auf diesen sicher nicht einfachen Weg macht, kann man aber nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass derjenige auch die erforderlichen Voraussetzungen mitbringt. Selbstbewusstsein hin oder her, ein Auto selbst zu bauen, bedeutet doch weit mehr. Kreativität und eine Menge Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und viele Fragen stehen im Raum, letztendlich auch die Frage, ob derjenige sich mit seinem Vorhaben nicht übernimmt. Im Gegensatz zur Herstellung von Großserienautos, deren Fertigung maximal wenige Tage dauert, liegt bei einem Selbstbauer das Ergebnis in der Regel erst nach einigen Jahren vor. Und erst an diesem Ergebnis kann letztendlich gemessen werden, ob derjenige sich nicht zu viel zugemutet hat. Nach der Fertigstellung soll das Auto am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Da kann sich jeder leicht vorstellen, dass ein Autoselbstbauer nicht machen kann, was er will. Da muss es Vorschriften geben, die für Fahrzeuge im Allgemeinen wie auch im Besonderen Gültigkeit haben. Denkt man nur an die allgemeine Verkehrssicherheit. Selbst regulär gebaute Autos großer Firmen werden, bevor sie für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden, einer ausgiebigen Prüfung durch Kfz-Sachverständige unterzogen. Beanstandete Einzelheiten werden dann im Automobilwerk vor der endgültigen Zulassung noch korrigiert. Natürlich kann ein Selbstbauer nicht wie ein erfahrener Konstrukteur in einer Automobilfirma alles von vorne an genau kennen. Auch wenn er handwerklich gut drauf ist, und das muss er wirklich sein. Es gibt Situationen, da braucht er fachlichen Rat. Nichts liegt also näher, als dass er in ständigem Kontakt mit den Ingenieuren steht, die sein Fahrzeug später prüfen werden. Sie, wie man neudeutsch sagt, in sein Projekt einbezieht oder sein Projekt begleiten lässt. Auf diese Weise kann auch ein Selbstbau im Rahmen der Vorschriften entstehen. Und die Gefahr, etwas auszuführen, was letztendlich keine Zulassung erhalten würde, ist gebannt.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Ich war auf einem solchen Weg, auf dem Weg, ein komplettes Auto von der Zeichnung angefangen bis zum fahrbereiten Zustand selbst zu entwickeln und auch selbst zu bauen. Am Anfang standen noch Fragen der Technik, zum Beispiel, auf welcher Plattform baue ich die Karosserie auf oder welche Motorisierung ist möglich oder auch, welche Vorgaben bestehen seitens der Behörden. Mit diesen Fragen hatte ich mich damals natürlich intensiv auseinandergesetzt. Und selbstverständlich war ich ziemlich informiert, was zur damaligen Zeit ging bzw. wohl nicht ging. Daraus habe ich meine Vorstellungen für mein Auto entwickelt. Über lange Strecken musste ich niemanden fragen, konnte nötige Entscheidungen selber treffen. Schließlich studierte ich das, was ich da gerade machte. Kfz-Technik. Und mein Ziel war es ja, Diplom-Ingenieur für diese Kfz-Technik zu werden. Wie jeder weiß, gibt es bei einem Projekt wie dem meinen mindestens den TÜV, der am Ende über die Zulassung entscheidet. Und damals gab es wirklich nur den TÜV. Heute würden noch weitere Institutionen für die finale Zulassung in Frage kommen. Für eine Zulassung allerdings wäre damit der Weg nicht leichter, im Gegenteil. Heute wäre es viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, ein Auto wie den Berardino zugelassen zu bekommen.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Mit dem TÜV habe ich in regelmäßigen Abständen über meine Vorstellungen gesprochen. Bestimmte Dinge konnte ich eben nicht selbst entscheiden. Da war ich dann angewiesen auf andere Menschen und diese Menschen mussten dann entscheiden, ob sie mir meine Träume lassen konnten. Die Leute vom TÜV waren solche Menschen. Naja, diese Leute beim TÜV, das waren genauer gesagt Prüfingenieure bei der Typprüfstelle des TÜV Rheinland in Köln. Allesamt Diplom-Ingenieure und amtlich anerkannte Sachverständige mit voller Befähigung. Ihre Prüfobjekte waren nicht die üblichen Serienautos, die im zweijährigen Rhythmus zum TÜV kommen. Nein, die Leute der Typprüfstelle kümmerten sich um Vorserienmodelle der Automobilfirmen und Prototypen, also Einzelanfertigungen. Der Berardino als ein Einzelstück war also hier genau richtig. Und es macht auch wirklich mehr als nur Sinn, mit diesen Ingenieuren der Typprüfstelle ein gutes, konstruktives Verhältnis aufzubauen. Leider weilen sie nicht mehr unter den Lebenden. Ich glaube, sie wären sehr erfreut und sicher auch ein wenig stolz, wenn sie erleben würden, wie dieses von ihnen vor über 40 Jahren geprüfte und von ihnen zugelassene Auto heute die Menschen noch so begeistert.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Sicher, meine Vorstellungen und Anforderungen an mein selbst zu bauendes Auto waren schon sehr hoch gesteckt. Im ersten Beitrag dieser Reihe habe ich darüber schon ausführlich gesprochen. Mein Auto sollte ja schließlich auch ein Traumauto werden. Meine Möglichkeiten aber, für ein solches Traumauto auch entsprechende technische Konstruktionen realisieren zu können, diese Möglichkeiten waren halt ebenso radikal begrenzt. Was auch immer in meinem Kopf herumgeisterte, meine Vorstellungen haben sich immer daran orientiert, wie groß wohl die Chance wäre, dass sie der TÜV teilen könnte. Relativ leicht war es, dem TÜV eine akzeptable Lösung für das Fahrgestell zu präsentieren. Wie schon bekannt, griff ich zurück auf ein Spezialfahrgestell mit VW-Hinterachse und einer Porsche 356er Vorderachse. Bei diesem Fahrgestell sind die Achsen mit einem Kastenprofil-Rohrrahmen aus Stahl verschweißt. Eine Aachener Karosseriebaufirma wollte unter Verwendung dieses Fahrgestells in den Markt der Kunststoffautos auf VW-Basis einsteigen. Dieses Fahrgestell hatte den genau richtigen, auf 2,13 Meter verkürzten Radstand. Und, was aus der Sicht der späteren Zulassung noch viel wichtiger war, es lag ein Belastungsgutachten der Ingenieurschule in Aachen vor. Aber leider passte nur ein VW-Getriebe hinein. Sicher, das war nicht optimal für meine Vorstellungen. Habe mich auch prompt bei VW erkundigt, ob dieses Getriebe auch höhere Motorleistungen vertragen würde. VW hat dazu nicht ganz konkret Stellung bezogen, das war auch nicht zu erwarten, aber das Werk konnte mich einigermaßen beruhigen. Der TÜV jedenfalls hat mir dieses Fahrgestell sogar empfohlen. Wenn ich so zurückblicke, sehe ich die Arbeit der Prüfingenieure bei der Typprüfstelle in Köln absolut positiv und sehr konstruktiv. Die Jungs wussten von Anfang an, dass ich parallel zum Bau des Berardino Kfz-Technik studierte. Bei den häufigen Gesprächen mit ihnen hatte ich wohl deshalb schon im Vorfeld einen guten Stand. Ich glaube, dass sie deshalb auch ziemlich ernst nahmen, was ich so vorbrachte oder als Teilergebnis vorlegen konnte. Alles hatte in ihren Augen wohl meistens Hand und Fuß, wie man so sagt. Und glücklicherweise gab es Grauzonen, Bereiche, wo auch die TÜV-Ingenieure nicht spontan entscheiden konnten. Wo Raum war für ein konstruktives Gespräch mit Ihnen. In diesen Grauzonen habe ich beständig versucht, das Höchstmögliche rauszuholen, unter Einsatz von Beharrlichkeit und Emotionen. Genau damit habe ich in vielen Fällen entscheidenden Erfolg gehabt. Und das beste Beispiel dafür möchte ich nach der nächsten Musik erzählen.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Mitten im Projekt, etwa 4 Jahre vor der Fertigstellung, ging es darum, welchen Motor ich wohl in den Berardino will einbauen können. Der TÜV schlug mir schließlich einen Porsche-Motor vor. Der hatte 60 PS bei 1600 Kubik und 4 Zylindern. Ich dachte an die Anforderungen, die ich schon Jahre zuvor an mein Auto gestellt hatte. Motorleistung und einen guten Sound. Da war mir der TÜV-Vorschlag etwas dürftig. Ich hatte da schon mehr vor. Dachte an den Motor des Carrera 2, des Spitzenmodells der 356er-Serie. Der hatte 2 Liter und 130 PS. Für damalige Verhältnisse schon richtig satt. Unten auf dem Motorbefestigungskranz des VW-Getriebes in Berardinos Fahrgestell passten außer VW-Motoren auch sämtliche Porsche-Motoren. Der Carrera 2-Motor würde also auch passen. 2 Liter, 130 PS. Klar, der TÜV würde bei einer solchen Motorleistung nicht locker sein Okay geben, das war mir schon klar. Er sollte aber erkennen, dass es mir richtig ernst war mit meinem Traum und dass dieser Traum nicht nur aus einer schönen Karosserie bestand. Es blieb nicht aus, dass im Großraumbüro des TÜV auch andere Prüfer mithörten, wie und was ich gerade mit einem ihrer Kollegen in Sachen Motorisierung des Berardino verhandelte. Mein Projekt war an der TÜV-Prüfstelle beim TÜV Köln ohnehin bekannt. Denn so viele Leute, die sich ein Auto selber bauten, gab es auch damals nicht. Nach der Musik geht die Geschichte weiter.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Und in diesem Großraumbüro der TÜV-Prüfstelle dauerte es auch tatsächlich nicht lange. Da schaltete sich einer der anderen TÜV-Leute in unser Gespräch ein und sagte zu seinem Kollegen: Nun mach doch dem Jungen nicht den Traum kaputt. Es gibt doch jetzt den 911T. Sein 2 Liter 110 PS Motor ist grundsolide verglichen mit dem sehr empfindlichen Königswellenmotor des Carrera 2. Das macht doch Sinn. Damit war der Bann gebrochen. Denn mein direkter Gesprächspartner fand den Vorschlag seines Kollegen auch gut und war mit dem 911er T-Motor im Berardino einverstanden. Jetzt ging es nur noch darum, dass der 6-Zylinder-Motor wegen seiner größeren Länge und seinem höheren Gewicht hinten eine Aufhängung brauchte. Ich bat den Ingenieur um einen Vorschlag, wie er eine solche Aufhängung sich vorstellte. Er machte mir eine kleine Skizze. Aus dieser Skizze fertigte ich zu Hause eine genaue Zeichnung an und fand mich zu einem erneuten Gespräch in Köln ein. Hatte mir sogar noch 2 Alternativkonstruktionen einfallen lassen. Es war absolut zweitrangig, dass sich mein Ingenieur aber doch für seine vorher skizzierte Variante entschied. Wichtig war nur, dass der 911er-Motor genehmigt war. Wenn man sieht, welchen Eindruck dieser Motor im Berardino heute, fast 50 Jahre nach der Zulassung bzw. Genehmigung, bei den Menschen noch macht, mit welchem Sound er aufwartet. Motor und Sound erzeugen überall, wo der Berardino auftritt, auch heute noch Daumen hoch. Damit ist also ganz sicher bewiesen, dass sich meine Hartnäckigkeit von damals mehr als nur gelohnt hat. Denn was wäre wohl fataler, als wenn ein Auto wie der Berardino mit einem schwachen Motor und entsprechendem Sound daherkäme? Das ist die Geschichte des Projekts. Wenn man von der Initialzündung durch meinen Vater mal absieht, ging es doch um den wesentlichen Teil des Projekts, den Motor. Außerdem zeigt die Geschichte ganz deutlich, wie ich es schaffte, auch ein hochgestecktes Ziel zu erreichen.
Sie hörten die 5. Folge der Serie Berardino, ein Junge und sein Autotraum. Erlebt und gesprochen von Johannes P. Paulussen, Neuss. Der Beitrag wird am Samstag um 13 Uhr wiederholt. Zusätzlich stehen die Folgen interessierten Hörern im Senderarchiv von Radio Oldtimer zum Nachhören zur Verfügung. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.berardino.com. Ihre Gedanken und Fragen zur Sendereihe richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse beradino@web.de. In einer Woche hören Sie an der gleichen Stelle den 6. Beitrag unter dem Titel »Viel, viel Kleinarbeit, sehr mühsam, aber absolut nötig für das große Ganze«.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.